Hey Diggis, so geht Lernen heute. Der Wissenspodcast mit Viola Patricia Herrmann und Gerd Mengel.
Hey Diggis, so geht Lernen heute. Ich sitze im Zug, bin auf der Heimreise, es ist fast 23 Uhr und ich habe jetzt fast 5 Stunden dran gesessen, für euch zusammenzufassen, was die Champions League im Bildungsbereich ist. Was das stärkste Vernetzungstreffen für Schulleitungen in Deutschland ist. Wo man die spannendsten Speaker, die interessantesten Initiativen treffen kann. Und vor allem, wo echte Vernetzung entsteht, wo Austausch, wo Kommunikation, wo man Partizipation leben kann, wo man sein Wissen und seine Erfahrung teilt. Ich spreche vom Deutschen Schulleitungskongress. Ich war in Düsseldorf und habe meine Erfahrung, meine Erlebnisse für euch gesammelt und möchte die unbedingt mit euch teilen. Hier in einer Sonderfolge, hey Dekis, so geht Lernen heute, weil wir lernen nur gut, wenn wir teilen. Bitte entschuldigt hier auch so ein bisschen die Bahngeräusche und sicherlich ist heute die eine oder andere Tondatei auch nicht perfekt und ich kann auch kaum noch reden, aber ich möchte das unbedingt mit euch teilen und euch auf die Reise nach Düsseldorf mitnehmen, euch einige Eindrücke vermitteln, euch Impulse geben für euer Lernen, für eure Entwicklung. Jetzt gibt's nur noch eine Sache, jetzt geht's los.
Hey Diggis, so geht Lernen mit
dem Deutschen Schulleitungskongress.
Und ich fange mal mit Dr. Julia Freudenberg an. Von der werdet ihr, kleiner Spoiler, demnächst noch ein bisschen mehr hören. Denn da haben wir schon eine lange Folge aufgenommen. Wo? In ihrem Wohnwagen, also ein bisschen Breaking Bad mäßig. Hallo Julia, warum bist du heute hier?
Das war nicht mein Wohnwagen. Ich finde es total cool, einfach hier so viele Schulleitungen versammelt zu sehen und eben auch wirklich ein bisschen Klassentreffen, sehr coole Leute einfach direkt mal auf dem Haufen sprechen zu können, ist mega spannend.
Welche Themen interessieren dich jetzt ganz speziell?
Für mich wenig überraschend als Hackerschool ist das Thema Digitalisierung und KI in den Schulen absolut wichtiger Punkt, um die Kinder aufs Leben vorzubereiten.
Gibt es da Partner, mit denen du hier vielleicht nochmal sprichst, wo ihr Projekte entwickelt? Worauf können wir uns da in Zukunft einstellen?
Wir sind total offen zu gucken, wer da im Markt bereits aktiv ist. Ich glaube, was für uns der spannendste Ansatz ist, unser Ziel ist ja wirklich deutschlandweit, flächendeckend in weiterführenden Schulen aktiv zu sein und da zu gucken, wer da schon bereits Infos hat oder Zugänge. Das ist für uns der interessanteste Punkt.
Wer kann da helfen? Stiftung?
Stiftungen sind ein super wichtiger Partner, aber auch tatsächlich Schulleitungen selber oder andere Multiplikatoren, weil mit jeder Schule einzeln zu sprechen, ist schon hauchzeitintensiv.
Ja, wir haben ja vorhin gerade schon ein bisschen geplauscht und wir haben ja auch ein bisschen was vor. Also Schulleitungen haben wir schon, eine Schulleitung hast du schon wieder für dich gewonnen. Jetzt gehe ich mal rüber am Tisch zur Stiftung, mal sehen, was da zu holen ist. Neben mir steht vielleicht einer der bekanntesten Schulleiter, ehemaligen Schulleiter Deutschlands und Dänemarks, Jakob Schamon von der Deutschen Telekom Stiftung. Hallo Jakob, schön, dass ich dich endlich mal kennenlerne.
Ja genau, außerhalb der Raute so.
Ne, sonst ist ja nur Social Media, Daumen hoch hin oder ähnliches und mal ein kurzer Kommentar. Schön, wenn wir jetzt mal 3 Sätze wechseln können, mehr wird es auch nicht. Deutsche Telekom Stiftung, welche Projekte habt ihr jetzt gerade vor der Brust?
Wir sind ja auch im Bereich von KI unterwegs, haben gerade eine neue Studie zu MINT-Motivation gemacht. Die kommen am 21. raus. Da kann ich auch eine kleine Werbespoiler machen, weil wir es natürlich spannend finden, rauszufinden, was motiviert eigentlich Schülerinnen und Schüler. Wir haben ja in PISA gesehen, Kinder haben Angst vor Mathe. Aber wenn man ein bisschen rein, was soll man sagen, grätschen da, haben wir die Kinder und Jugendliche wirklich gefragt, was ist es denn? Und die haben ganz interessante Sachen gesagt, das ist tatsächlich nicht Angst, sondern eher Angst bloßgestellt zu werden von den Lehrkräften, wenn ich Frage stellen würden, da nicht adäquat auf meine Fragen geantwortet. Und natürlich, wir kommen immer wieder zurück dazu, dass der Lehrkraft eigentlich der Gamechanger ist.
Auf einer Metaebene jetzt gerade unterwegs ist es Haltung. Also wir, egal worüber wir sprechen, Digitalität.
Ja. Auch Haltung.
Ja, es ist immer Haltung. 21. November, 21. Dezember.
November.
Da würden wir natürlich gerne hier im Podcast auch ein bisschen mehr erfahren. Ich werde dich auf alle Fälle nochmal anschreiben, dass wir da nochmal ins Gespräch kommen. Und weil du gerade MINT sagst, ich habe was ganz Interessantes gelesen. Vor 2 oder 3 Wochen haben nämlich 2 junge Frauen in Amerika den Satz des Pythagoras mit der Trigonometrie bewiesen. Da sind Wissenschaftler vorher gescheitert und zwei Schülerinnen haben es geschafft. Es ist, glaube ich, auch immer unser Narrativ. Mathematik ist zu schwer, ich habe das auch nicht in der Schule gekonnt. Also wir müssen eine positive Haltung entwickeln. Und wer kann das besser als Dänemark?
Wir sind auch nicht so viel besser in Mathe, wenn wir PISA anschauen. Aber ich glaube, ein ganz wichtiges Thema ist, glauben wir an den Schülerinnen und Schüler? Sagen wir denen, ihr werdet gelingen, oder sagen wir in der Narrative, ihr seid schlecht? Ich glaube, da haben wir echt auch eine Aufgabe, wie wir reden. Ich war gerade in Kanada vor 6 Wochen und da fand ich das total erstaunlich, wie positiv sie über Schülerinnen und Schüler reden. Da wird nicht über Probleme der Lehrkräftemangel gesprochen, obwohl sie genau wie in Deutschland ein Riesenproblem haben. Da wird Lösungen gesucht, wie man andere Menschen, also QuereinsteigerInnen, schneller im Job kriegen können. Aber es wird alles als Geschenk, als was Positives verpackt. Vielleicht brauchen wir ein bisschen amerikanische Art und Weise zu reden. Nicht alle schlecht reden. Die Schülerinnen und Schüler, die Lehrkräfte, das System. Vielleicht müssen wir positiver bleiben.
Ja. Im Angesicht der Wahlen würde ich mal sagen, nicht alles aus Amerika übernehmen, aber in dem Fall sind sie very great.
Yeah. Wir sollen vielleicht Schule gut machen. Ja.
Jetzt haben wir gerade mit Julia hier gesprochen. Seid ihr schon in Kontakt? Könnt ihr nicht solche Projekte wie die Hacker School auch ganz stark unterstützen?
Julia und ich kennen uns sehr lange und das ist eine tolle Freundschaft und deswegen verfolge ich auch immer, was die Hacker School machen. Ich habe noch kein Hoodie, also alle anderen von Julias Freunden haben eine Hoodie bekommen, ich nicht. Das glaube ich, nehme ich erstmal so einfach nur mit und vielleicht müssen wir erstmal das klären, dann können wir über nächste Schritte reden.
Ich glaube, die Botschaft ist klar. Die Botschaft ist klar, hier wird knallhart verhandelt und der Hoodie wird direkt am Tisch gewechselt. Also, schade, dass es kein Videopodcast ist. Vielen herzlichen Dank. Viel Spaß auf dem Deutschen Schulleiterkongress. Ja, nächste Gesprächspartnerin beim Deutschen Schulleiterkongress, Simone Fleischmann, Vorsitzende des Lehrerverbandes Bayerns. Erfolgreiche Bildungspolitik braucht immer einen Stupser. Bayern, gerade harte Diskussion, unangekündigte Tests. Wie stehen Sie dazu?
Also anhand der Diskussion zu den unangekündigten Tests entdecken wir, welches Leistungsverständnis in der Gesellschaft unterwegs ist. Und das ist eigentlich das Thema. Dahinter steckt ja, dass man meint, Leistung müsste wehtun, dass man meint, Kinder müssen aussortiert werden, Kinder müssen schlechte Noten haben, damit sie motiviert sind, weiterzulernen. Und das ist so tradiert und so alt, dass wir deswegen ganz scharf gegen dieses Festhalten sind. Was wir wollen, ist ein moderner Leistungsbegriff, der auch den Prozess ein bisschen reflektiert, der Noten geben kann, aber der auch andere Rückmeldungsformate hat. Und deswegen ist es gut so, dass jetzt in Bayern über die unangekündigten Tests diskutiert wird, weil damit machen wir ein Fenster auf zur Diskussion der Leistungskultur.
Meine unangekündigte Frage haben Sie natürlich trotzdem gleich beantwortet. Wie sollte man stattdessen damit umgehen? Also was wäre die Alternative?
Alternative Leistungsfeedbacks sind genau das, was wir brauchen. Also wir können einerseits Kindern Rückmeldung geben über ein Produkt, was man jetzt vielleicht überraschenderweise gerade erzeugt hat. Das wäre dann so eine unangekündigte Ex. Wir können Prozesse beurteilen, wie weit hast du dich weiterentwickelt. Wir können mit Portfolios arbeiten. Wir haben ein sehr modernes Verständnis von Leistungsfeedback im Sinne auch der 360-Grad-Feedback-Geschichten. Wir würden ja auch gerne haben wollen, dass Kinder ihren Unterrichtsgegenstand mitbestimmen. Darf ich das dann nicht bewerten, wenn sich der selber einen Lerngegenstandsbereich aussucht? Also wir sind schon an einer Schnittstelle, wie geht überhaupt Lernen anders? Und dann natürlich in der Folge, wie kann man Leistung anders rückmelden? Note kann man machen, ein sehr starkes Gespräch über Leistung führen. Lernentwicklungsgespräche gibt es in Bayern schon in den Grundschulen. Das wäre was, was man weiterführen könnte. Selbsteinschätzung, Fremdeinschätzung übereinander bringen und irgendwie mal aufhören zu meinen, dass Kinder dann gute Kinder sind und schlau sind, wenn sie Einser haben.
Feedback, das wissen wir, ist ein Qualitätskriterium guter Schule, von Schulentwicklung. Alle Schulen, die den Deutschen Schulpreis gewonnen haben, haben eine entwickelte Feedback-Kultur. Wie ist Ihre Meinung dazu und wie sind vor allem Ihre Erfahrungen?
Also ich bin Jurymitglied des Deutschen Schulpreises und bin jedes Jahr mit dabei, wenn wir aus den vielen Bewerbungen die 20 Schulen aussuchen, die wir dann besuchen. Und Sie haben absolut recht, wenn wir Schulen besuchen, die modern sind, dann gehen sie einen anderen Weg des Lernens und einen anderen Weg des Leistens und somit auch des Feedbacks. Wie geht es? Es geht alleine schon mal damit los, dass nicht alle, ich hatte eine große Schule geleitet, wir waren 5-6-zügig in einer Jahrgangsstufe, die haben alle am gleichen Tag die gleiche Schulaufgabe mit den gleichen Fragen, mit dem gleichen Bewertungsmaßstab geschrieben, alles gemeinsam vorbereitet, alles gemeinsam korrigiert, damit ja nicht ein Müll an Unfairness irgendwo drin wäre, obwohl man ja total weiß, keine Note ist fair und kein Leistungsvergleich in der Art und Weise ist objektiv. Das heißt, wir müssen hergehen und individuelle Lernfortschritte individuell feedbacken. Und deswegen ist für den einen vielleicht schön, er kann am Whiteboard was präsentieren. Der andere macht einen Podcast, so wie wir das jetzt gerade machen, über ein Fachgebiet. Der nächste schreibt ein Plakat, der andere schreibt einen Aufsatz drüber und der andere macht in irgendeiner Weise ein Quiz draus. Also es gibt ganz viele didaktische Kniffe, wie geht Rückmeldung und wie kann ich dann das, was der Schüler vielleicht selber erarbeitet hat, anders bewerten wie mit dem gleichen Bewertungsmaßstab über alle 6 Klassen.
An der Stelle, Sie haben Schulpreis schon genannt, kann ich nur empfehlen, das am Hospitationsprogramm des Schulpreises teilzunehmen, um uns auszutauschen. Auch das ist Feedback. Ich hole mir Erfahrung, ich hole mir das Wissen von woanders. Ich würde gerne mal in Ihr Bundesland. In Erlangen gibt es ja, glaube ich, 2 Schulpreisträgerschulen mittlerweile. Können Sie mir da helfen?
Also der im letzten Jahr den Schulpreis gewonnen hat, ist Helmut Klemm mit seiner Schule, einer Mittelschule in Erlangen, in einem extremst schweren Einzugsgebiet, aber mit Menschen, die alle Bock haben, diese Mittelschule zu verändern. Und den Zugang zu Helmut Klemm, der rentiert sich deswegen, und deswegen besuchen ihn ja auch so viele andere Schulen. Das ist ja der Wert des Schulpreises, ist ja nicht nur der Preis. Mit dem kannst du dir was kaufen, was weiterentwickeln, was Cooles machen. Sondern der Wert des Schulpreises ist ja, dass in diesem Netzwerk sich die Schulen gegenseitig besuchen. Und der Besuch dort zeigt zum Beispiel in einem Mathematikraum, dass Schülerinnen und Schüler überhaupt nicht mehr im Gleichschritt arbeiten. Überhaupt nicht mehr einer vorne steht und alle zuhören. Überhaupt nicht mehr eine Schulaufgabe für alle schreiben. Sondern hier geht's darum, ich erkenne meine Stärken, Schwächen. Ich weiß, wo ich im Fächerkanon stehe, wo ich im Fortschritt stehe, wo ich gerade Stärken und Schwächen habe und daran arbeite ich. Und das ist schon ein anderes Feeling, wenn man sich das selbst in Bayern anschaut.
Ich komme gerne nach Franken, komme gerne ins Bundesland Bayern. Ich bleibe dran, wir bleiben in Kontakt. Vielen herzlichen Dank für das Interview.
Sehr gerne.
Alle reden über KI, die reden über Technik. In Bayern wird eine Stunde Mathematik draufgegeben, dafür werden kreative Fächer gestrichen. Neben mir stehen 3 Leute, KI-Coaches, nein. Die machen nämlich ganz was anderes, was wir nämlich auch brauchen. Wir müssen uns bewegen und die Kinder bewegen sich zu wenig. Was macht ihr ganz konkret? Osman, fangen wir an.
Ja, was wir ganz konkret machen, wir machen eine Tanzwoche mit der ganzen Schule. Das ist unser Herzstück. Genau, wir kommen in die Schulen, tanzen mit der ganzen Schule. Das heißt, die Coaches kommen an die Schule, machen eine Show mit der Klasse jeweils. Und unser Ziel ist es ja, die Klassengemeinschaft zu stärken, das Selbstbewusstsein der Kinder zu stärken und das mit dem Tool Tanz letztendlich. Also ja, heutzutage wird ja Tanzen auch immer beliebter wieder. Wir sehen es halt durch TikTok, Instagram. Der Trend geht wieder nach oben. Und ja, Sie haben es gerade gesagt, also Bewegung kommt einfach zu kurz, das wissen wir auch. Und die Schulen sind einfach super, super dankbar.
Wie kann man sich das ganz konkret vorstellen? Jede Klasse trainiert was ein und dann gibt es hinterher eine große Show. Nehmt uns mal mit in so einen Workshop erstmal.
Ich mache es ganz konkret. Beispielsweise, wir haben 12 Klassen an einer Schule und wir teilen das dann in 3 Tanzblöcke auf. 4 Tänzer kommen und jede Klasse hat dann 90 Minuten Tanztraining täglich und jede Klasse erarbeitet mit den Tänzern einen gemeinsamen Tanz. Das heißt, es gibt 12 Einzeltänze, die dann am Abschlusstag zusammengetragen werden und da gibt's aber noch weitaus mehr. Das heißt, wir formen die zur Einheit, wir bringen denen bei, dass sie sich gegenseitig anfeuern. Ganz zum Schluss schaffen wir ein Erlebnis für die gesamte Schulgemeinschaft, weil die Elternschaft noch dazu kommt. Und das sind ja letzten Endes die Momente, die auch in Erinnerung bleiben.
An wie viele Schulen wart ihr jetzt schon und wie sind eure Erfahrungen? Wie ist das Feedback? Habt ihr mit Schulverweigerern zu tun?
Ja, wir waren jetzt auf jeden Fall schon über 800 Schulen, also insgesamt. Und Schulverweigerer haben wir immer wieder mal mit drin im Unterricht. Genau, aber es ist tatsächlich so, dass man die ja dann auch mit dem Tool Tanz ganz anders abholen kann. Ne? Also ich kriege das ja auch ganz oft rückgemeldet, dass ich, wenn ich in eine Klasse komme, dass eine Lehrerin sagt, oh, bei dem, da musst du aufpassen. Und tatsächlich ist es dann eigentlich nie der Junge, der mir dann auffällt, weil vielleicht Tanzen auch seine Stärke dann ist, ne? Oder einfach auch die Bewegung. Das heißt, wir versuchen auch jede Woche zu gucken, wo sind die individuellen Stärken der Kinder und wie können wir das hervorheben, also auch beim Tanz in unserer Show und versuchen das natürlich dann auch einzubauen.
Eine ganz andere Erfahrung, Körpererlebnis, Bewegung, Musik, Lebensfreude, das brauchen wir auch. Wir bestehen nicht nur aus Kopf, wir bestehen auch aus Body und aus Herz und das bringt ihr in die Schule, ihr bewegt Schulen. Ich wünsche euch für eure Unternehmung ganz viel Freude, ganz viel Erfolg. Vielen Dank.
Dankeschön. Vielen Dank.
Danke, danke, danke.
So, neben mir steht ja Andreas Glahn. Und er ist Hörer unseres Podcasts. Endlich weiß ich, wer das ist. Und Andreas, wir unter Schulleitern, wir duzen uns. Du hast jetzt gerade den Vortrag von Professor Dr. Markus Eckert gehört, Resilienz im Schulalltag. Was nimmst du dir aus diesem Vortrag mit?
Also ich fand die Übungen, die beschrieben worden sind, sehr, sehr gut und nehme mit, dass es sinnvoll ist, sich eine Übung vorzunehmen und die in den Alltag einzubauen. Und dann nehme ich die Übung mit fürs Atmen.
Ja, man kann ja den Ärger wegatmen. Achtsamkeit ist das Schlagwort, oder?
Achtsamkeit ist das Schlagwort und vielleicht auch zusammen mit den Schülern. Das war eine gute Idee, das auch in meinem Unterricht einzuführen. Gerade in den Klassen, die ein bisschen unruhig sind. Das probiere ich aus nächste Woche.
Das ist das eine. Wir brauchen diese Mitmenschlichkeit, wir brauchen dieses Miteinander. Was nimmst du dir hier noch vor? Was ist jetzt so für dich der Plan noch jetzt hier die nächsten zwei Tage?
Also BNE interessiert mich sehr, Bildung für nachhaltige Entwicklung. Da gibt's spannende Workshops, spannende Vorträge und das Konzept Deeper Learning mit der Professorin Anne Slivka. Da gehe ich morgen hin, bin ich auch ganz gespannt. Ich habe sie schon ein paar Mal gesehen. Tolle Rednerin, tolle Idee, toller didaktischer Leitfaden. Kann ich nur empfehlen.
Gebe ich so zurück. Ich hatte große Ehre mit Anne, dieses Jahr eine Woche Workshop zu machen in den Sommerferien.
Ist leider gleichzeitig zu deiner Podiumsdiskussion, deswegen treffen wir uns vielleicht im Nachgang.
Ja, lieben Dank, Andreas.
Danke, danke auch.
Resilient durch den Schulalltag ist ein Dauerbrenner, ist ein Zukunftsthema. Neben mir steht Professor Dr. Markus Eckert. Warum ist das so wichtig, Resilienz?
Also das ist natürlich erstmal für das eigene Wohlbefinden wichtig. Ich muss den Job lange durchhalten. Wir haben LehrerInnenmangel und wir müssen die LehrerInnen, die da sind, gesund halten. Das ist auch für jeden Einzelnen natürlich wichtig. Und was noch viel wichtiger ist, wir wissen, LehrerInnen und Lehrer, die psychisch hochbelastet sind, die unter Druck sind, darunter leidet die Interaktionsqualität und damit leidet auch die Unterrichtsqualität und die Schulqualität dauerhaft. Nicht mal punktuell, sondern dauerhaft. Und deswegen ist Resilienz wahnsinnig wichtig, auch für die Qualität von Schule.
Wir müssen uns darum kümmern, resiliente Schulen zu schaffen, ein gesundes Umfeld. Dann haben wir auch ein starkes Mittel gegen den Fachkräftemangel.
Ja, ich glaube, da gibt es noch ein paar politische Stellschrauben, die zu drehen sind. Aber das ist zumindest eine Stellschraube, die sicher sehr hilfreich ist.
Wir müssen was für unseren Oxytocin-Spiegel, ist das so richtig, habe ich das so richtig ausgedrückt, müssen wir etwas tun im Alltag. Und ich habe mir den Vortrag hier angehört. Zum Wohlbefinden ist ein Faktor sicherlich Humor. Den hat Professor Dr. Markus Eckert. Ich habe mich wirklich gut amüsiert. Aber er gibt auch ganz praktische Tipps. Wie können wir denn das mit dem Oxytocin gut hinbekommen in der Schule? Was können wir tun? Stichwort Schatzkästchen?
Ja, Schatzkästchen oder auch immer noch mal wohlwollend auf andere schauen. Auch noch mal Empathie mit denen empfinden, die wir vielleicht zunächst nicht so gut einschätzen können. Uns darum bemühen, auch noch mal zu gucken, wo ein Tüdelchen des Patentekel, über das ich mich so richtig ärgern kann, warum der vielleicht einen guten Grund hat, so zu handeln. Ich muss die Handlungsweisen nicht gut finden. Aber verstehen, welche Nöte, welche Bedürfnisse, welche Ängste vielleicht auch dahinter stehen. Und wenn uns das gelingt, ist das nicht völlig selbstlos, sondern dann steigt unser Oxytocin-Spiegel. Das wissen wir aus Studien.
Da gehen wir ran. Wir brauchen gar nicht wissenschaftlich machen. Mehr Empathie, mal den Perspektivwechsel dem anderen zuwenden und vor allem positiv auf die Dinge blicken. Da können wir eine ganze Menge machen. Das loben, was wir positiv erlebt haben in der Klasse und nicht über die schimpfen, über die wir uns geärgert haben. Es ist auch an uns, es ist eine Haltungsfrage.
Genau, also manchmal ist es ja auch gut, mal das rauszulassen, was raus muss. So, das gehört ja auch zum Menschsein dazu. Aber sich daran zu verbeißen, das ist, glaube ich, nicht so gut, sondern dann auch wieder den Perspektivwechsel hinzukriegen und auch auf die positiven Dinge zu schauen.
Vielen Dank.
Sehr gerne.
Wer auf meinem Instagram-Account war, Gerd mit T unterstrich Mängel, der findet in den Highlights, heißt das glaube ich, bei den Stories, findet einen kleinen Film mit mir und Oliver Heidenreich, der heißt Wer ist Nele? Denn wir haben vor einiger Zeit mal ein Paket bekommen und waren völlig überrascht und wir wussten nicht, was das ist. Aber und ich habe euch damals versprochen, ich löse auf, wer Nele ist. Jetzt steht nämlich nicht Nele neben mir, oder vielleicht doch.
Katinka Richter von Nele Campus Neue Lernkultur. Wir sind ein Konsortium aus zwei Universitäten und fünf Bildungsaktivisten, die an und mit Schule arbeiten, die eine Fortbildungsplattform entwickelt haben zur neuen Lernkultur für Lehrkräfte, Schulleitung, alles pädagogische Personal sozusagen an Schule. Und damit hoffen wir sozusagen, die neue Lernkultur auch in die Realität der Schulen zu bringen.
Ja, ihr seid Bildungsaktivisten, ihr setzt euch für neues Lernen ein. Ich denke, da geht es um Problemorientierung, Projektorientierung, Schülerorientierung. Habe ich das richtig zusammengefasst oder möchtest du noch ein paar Punkte ergänzen?
Wir sind sehr breit gefächert, was die neue Lernkultur angeht. Weil wir gesagt haben, hey, wir haben nicht nur eigene Inhalte, wir wollen alles qualitativ Hochwertige dazu auch auf dem Campus, auf Nele sozusagen sichtbar machen. Ja, wir haben schülerzentrierte Unterricht, wir haben aber eben auch Inhalte, die gut für das Stadtchancenprogramm passen, zum Beispiel datengeschützte Schulentwicklung von Pacemaker. Wir haben den Lekom-Kompass, wo ich sozusagen als Schulleitung erstmal auch Tests machen kann, in welchen Bereichen brauche ich denn vielleicht Fortbildung. Und am Ende werden mir dann genau die passenden Formate in den einzelnen Bereichen vorgeschlagen, zum Beispiel.
Wenn ich mich jetzt dafür interessiere, was kostet mich das?
Nele ist komplett kostenlos. Und zwar haben wir 2 Jahre jetzt eine BMBF-Förderung gehabt und die Plattform und unsere Inhalte bleiben auch weiterhin kostenlos. Das Schöne ist, ich kann mit anderen Lehrkräften und Schulleitungen mich jederzeit austauschen, die auch in diesen Kursen und Programmen unterwegs sind. Und es gibt sogar noch synchrone Expertengespräche, wo ich auch mit Personen wie dir zum Beispiel in Gespräch kommen kann und sagen kann, hey, das und das treibt mich gerade um, wie hast du das gemacht? Und mit anderen Schulleitern. Um einfach über den Tellerrand hinaus zu gucken meiner Schule.
Ey, das hört sich an, das teste ich aus, da bleiben wir dran. Und wenn ihr Lust habt, das mal zu testen, ich glaube, ich habe das hier schon ganz oft im Podcast gesagt, aber ich sage es immer gerne wieder, ihr findet alle Infos zu den Ausstellern, zu den Speakern, die findet ihr hier in den Shownotes. Ja, Katinka, vielen herzlichen Dank. Ich weiß jetzt, wer Nele ist und was ihr macht und ich schicke das aus.
Sehr schön, wir freuen uns und wir freuen uns auf euer Feedback, weil alles wird mit Schulleitung und Lehrkräften getestet und wir wollen eure Bedürfnisse kennenlernen, um uns weiterzuentwickeln.
Vielen Dank.
Danke.
Schön wäre es, wenn man seine eigenen Musikinstrumente selber planen und bauen könnte, wenn man seine eigenen Möbel für den Klassenraum selber planen und bauen könnte. Geht nicht? Doch, das geht und zwar mit Cube. Aus Potsdam. Neben mir stehen Michael und David. Was ist euer Business? Was treibt euch an?
Also was uns antreibt? Uns treibt an, Digitalisierung neu zu denken. Nicht nur weg von dem Computer zu sein, dass die Schülerinnen und Schüler Rückenschmerzen bekommen, die Augen schlechter werden, sondern eben Digitalisierung neu zu denken, mit dem Analogen zu verbinden. Gerade vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels haben wir Cube entwickelt, das analoges und digitales Lernen kombiniert. Wir entwickeln mit der Software Cube, ist es möglich, 3D-Modelle im Browser zu entwerfen. Die werden in der Software Cube in 2D transferiert. Und von dort mit diesem 2D-Modell, das kann man dann, wird am Lasercutter ausgedruckt, die Holzplatten und die Holzplatten dann im Unterricht zusammengebaut. Der Vorteil daran ist dann Cube, dass es ein Komplettsystem ist, das den Entwurf und der Zusammenbau innerhalb einer Unterrichtseinheit ermöglicht, aufgrund der Geschwindigkeit. Gerade vor dem Hintergrund digitales und analoges Lernen kann man alle mögliche Gegenstände entwickeln, von der Größe Stuhl, Tisch, Musikinstrument, der Himmel ist das, die Grenze sozusagen.
David, was habt ihr denn alles schon sozusagen entworfen? Ich muss hier mal einen kleinen Zwischeneinwurf machen. Ich bin an einem Softwarestand und es riecht so gut nach Holz. Das ist eine ganz komische Stimmung, aber das macht richtig ein gutes Feeling. Aber was kann man bei euch alles sozusagen entwerfen? Was habt ihr da alles schon gehabt?
Also Holz ist natürlich unser Lieblingsmaterial, ist natürlich auch schön nachhaltig, aber wir haben verschiedenste Dinge entworfen. Also von Möbeln, wie schon erwähnt wurde, Tische, Stühle, Bluetooth-Speaker haben wir gemacht. Die Schüler haben schon eine Klasse einen Preis gewonnen mit ihren CO2-Ampeln, die sie während der Corona-Krise gefertigt haben. Wir können Verpackungen machen, eigentlich alles. Also wir arbeiten sehr engmaschig mit den Lehrern zusammen und wenn die eine Idee für einen Workshop haben, dann setzen wir den zusammen um.
Auf dem Monitor läuft etwas Cajon, also Musik. Ich bin in Rostock an der Schule, an der Don Bosco-Schule, da spielt Musik eine große Rolle. Liebe Grüße an der Stelle an meinen Kollegen Bernd und seinen Trommelkurs. Ihr baut auch Cajons.
Richtig, mit der Pilotschule in Teltow. Grüße nach Teltow an die Grace Hopper Gesamtschule. Haben wir jetzt im in einer kompletten achten Jahrgang Kochons zusammengebaut. Achte Klasse, 120 Stück. Und auf dem Bildschirm sieht man bei uns jetzt hier auch das Abschlusskonzert, wo dann 120 Schülerinnen und Schüler gegen den Rektor angetrommelt haben.
Ja. Den letzten Satz schneide ich raus. Ich bin ja kein Rektor, ich bin Schulleiter. So, mich würde noch interessieren, welche Kosten verursacht das? Oder wie kriegt man das hin? Sponsoren? Es wird das pro Schüler abgerechnet, wenn man so ein Projekt machen will?
Also es sind zwei Modelle. Einerseits ist es das Lizenzmodell, dass dann die Schule die Lizenzen im Unterricht, dann die Lizenz Cube kauft, das im Unterricht einsetzt. In Teltow wurde es zum Beispiel vom Landkreis gefördert, das Ganze. Oder wir bieten dann eben auch einzelne Workshops an, wo wir dann in die Schule kommen und es dann eben dort auch mit den Schülerinnen und Schülern und Lehrkräften zusammen dann umsetzen.
Also für mich klingt das nach Projektwoche. Ich lade euch auf alle Fälle ein. Ich bin total begeistert. Ich muss mich ein bisschen zurückhalten. Ich bin ja so ein bisschen journalistisch unterwegs. Ich darf auch nicht zu sehr loben. Aber als Schulleiter sage ich, das spricht mich an. Tolle Sache, ganz klasse, analog, digital und das Analoge, dieses Haptische zusammenzuführen. Viel Erfolg für eure Geschäftsidee.
Danke.
Vielen Dank.
So, und jetzt habe ich einen unserer ersten Podcast-Gäste neben mir stehen. Professor Dr. Olaf Axel Buro. Er ist heute auch wieder unterwegs auf dem Deutschen Schulleitungskongress, aber nicht das erste Mal. Du bist ja hier schon Stammgast.
Kann man sagen, ja. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre, aber etliche.
Ja, die Leute folgen dir. Du hast heute wieder die große Bühne. Viele warten auf deinen Vortrag. Worauf können wir uns freuen? Ich denke, es knüpft so ein bisschen auch an das an, was du bei uns im Podcast erzählt hast.
Ja, es geht um mein neues Buch mit KI zu leidenschaftlicher Bildung, ein Manifest. Also die große Frage, was kann man mit KI machen? Und meine These ist ja, dass wenn sie sinnvoll eingesetzt wird, Kräfte sich entlasten können, Lernen personalisiert werden kann, aber nicht, damit wir immer mehr hinter Flachbildschirmen verbringen, sondern dass wir viel Zeit haben für Talente und Neigungsförderung.
Ich habe ja morgen eine Masterclass. Ich habe mir die Freiheit herausgenommen, dich zweimal zu zitieren in meinem Vortrag.
Das wird sicher eine gute Masterclass.
Wir haben uns gerade was ganz Fantastisches beide zusammen angeguckt. Eine Firma aus Brandenburg, die Analoges und Digitales zusammenführt. Da ist auch, spielt auch KI eine Rolle. Das trifft im Grunde genommen so ein bisschen auch deinen Kern. Also die Chancen der Digitalität nutzen, aber die Kreativität fördern, oder?
Der Ethan Mollick, ein amerikanischer Pädagogikprofessor, der nennt das Co-Intelligenz. Also dass wir diese neuen Instrumente benutzen, sowohl zum Denken, zum Produzieren, zum Dinge entwickeln. Also im Sinne, dass sie uns bereichern und uns bestimmte Fähigkeiten erleichtern und damit die Zugänglichkeit erhöhen. Also diese Jungs da mit ihrer Digitalfräse, die ermöglichen ja Kindern und Jugendlichen ganz schnell tolle Produkte zu entwickeln und dabei ihre eigene Kreativität zu entwickeln und Ideen, aber nicht nur theoretisch, sondern ganz praktisch.
Da wollen wir hin, das müssen wir in Schule fördern. Ich hatte Simone Fleischmann heute hier und ich habe sie gefragt zu den unangekündigten Tests. Und du guckst jetzt mal in die Glaskugel. Was hat sie wohl gesagt? Was denkst du? Und was ist deine Meinung? Ganz großer Streit gerade in Bayern. Ja, da pochen die ja drauf. Da hat ja sogar der Ministerpräsident sich eingemischt. Der fordert, unangekündigte Tests müssen bleiben.
Wenn man selektieren will und die Angst bei Schülern verstärken will, dann sollte man solche Tests regelmäßig durchführen.
Die Aussage lasse ich mal so stehen und ihr habt alle verstanden, was uns Olaf Axel sagen will. Vielen herzlichen Dank. Wir gehen jetzt beide gleich zu Jakob Schamon. Vielen Dank. Okay. Ja, Deutscher Schulleitungskongress ist Community-Bildung. Neben mir steht der Christian, den habe ich letztes Jahr kennengelernt. Christian, warum bist du diesmal hier?
Ja, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Natürlich, um zu hören, was ist gerade angesagt als Themen in der Schule. Aber spannend beim Schulleitungskongress finde ich, man kommt her, man kriegt Eindrücke, die man vorher auf dem Papier gar nicht so gesehen hat. Besucht Veranstaltungen, die man gar nicht auf dem Plan hat, spricht mit Leuten, von dem man vorher gar keine Ahnung hatte, dass man mit denen Kontakt aufnehmen wird und kommt mit unheimlich vielen Anregungen, Inspirationen und Ideen wieder in die Schule zurück.
Ich bin ja ein bisschen stolz. Du warst ja letztes Jahr in meinem Workshop zum Podcast und dann hast du mich angeschrieben und hast mich in deine Schule eingeladen und wir haben ja einen Tagesworkshop-Podcast gemacht. Warum eigentlich?
Ich war ziemlich geflasht von dieser ganzen Veranstaltung, also von deinem Workshop. Ich bin da eigentlich reingegangen, um eine Lücke zu füllen, habe dann gleich am nächsten Tag dich nochmal aufgesucht und das Thema hat mich einfach gepackt, weil ich gemerkt habe, es ist mein Thema, mit dem Mikro in der Hand auf Schülerinnen und Schüler zuzugehen, und habe dann gemerkt, als ich es gemacht habe, das kommt unheimlich gut bei den Kindern an.
Man verändert Kommunikation. Dieses Interesse ja auch. Man fragt nach, und wenn der Schulleiter dann sich auch so ein bisschen mit so modernen Dingen vielleicht präsentiert, schafft auch mal eine Vertrauensbasis, schafft er neugierige Fragen bei den Schülern, oder?
Auf jeden Fall. Die Schülerinnen und Schüler verhalten sich ganz anders, sie sprechen ganz anders, wenn sie ein Mikrofon vorm Mund haben.
Ja. Ich habe mich gefreut. Ich sage mal jetzt ein bisschen Eigenwerbung. Ihr könnt mich natürlich auch einladen. Komme ich gerne mal zu euch in die Schule, mache so einen Workshop, dauert ungefähr 6 Stunden. Das Feedback bei euch war gut, das darf ich ruhig verraten.
Unsere Kollegen haben auch sehr gutes Feedback gegeben. Ich habe nach dem Schulleitungskongress in der nächsten Konferenz davon geschwärmt, habe gesagt, mich hat das Thema angemacht, und ein Drittel des Kollegiums hat dann den Workshop mit ihr.
Das Wichtige ist, ihr seid dran geblieben, du hast schon die ersten Folgen aufgenommen. Wichtig ist Kontinuität, und es zeigt sich auch, die Impulse, die man hier bekommt, können auch in die Realität gehen. Und das ist ja bei mir genauso. Den Stefan Marquardt, der mit der Knappschaft hier ist, den hatten wir ja auch schon im Podcast in einer der letzten Folgen, der dann bei uns gekocht hat. Oder ich habe Olaf Axel Buro, den haben wir ja auch gesprochen. Der war bei mir damals in der Schule, zur gesunden Schule. Also man holt sich hier immer viele Impulse und nimmt sie dann in seine eigene Schulleitungsrealität mit. Und so soll es sein.
Ja, genauso sehe ich das auch. Und immer wieder neue Inspiration für den Schulalltag. Ist auch mal eine Gelegenheit, rauszukommen und nach dem normalen Wahnsinn im Schulalltag auch mal wieder an schöne Dinge zu denken.
Und jetzt hast du dich, glaube ich, hier schon angestellt. Du willst dir die Digis mal erklären lassen. Dann viel Spaß damit.
Vielen Dank.
So, aus der Pädagogik kennen wir natürlich den Begriff auch, der Raum ist der dritte Pädagoge. Wir brauchen natürlich gute Schulgebäude. Eine Firma, die seit Jahren dort unterwegs ist, ist die Firma Goldbeck. Die baut Schulen, die baut Turnhallen, macht sich Gedanken darüber, wie Lernkonzepte in gute Schulen fließen können. Neben mir steht der Sebastian Dengler und auch der Marco Stopp. Was ist eure Motivation, hier am Schulleitungskongress teilzunehmen?
Wir wollen den Namen Goldbeck generell nach außen weiter transferieren, dass wir auch im Schulbau hier tätig sind, dass wir die Nummer 1 in Deutschland werden möchten und dass wir natürlich neben den ganzen pädagogischen Konzepten und neben der Funktionalität auch das Thema Kosten- und Termintreue nicht außer Acht lassen.
Da ist ja das Thema Schulgebäudebau, da gibt es ja viele Anforderungen. Da geht es ja auch um Lernkonzepte umsetzen. Was unterscheidet denn die Bauten von Goldbeck von denen, sag mal, wie wir früher die klassischen Flurschulen gekannt haben?
Ja, das Thema Clusterschule zieht ja immer mehr ein. Wir reden sogar mittlerweile nicht nur über Lernlandschaften, sondern wir reden über offene Lernkonzepte, über ganz offene Lernkonzepte, dass sogar die Klassenraumstruktur mit der Zeit immer mehr aufgebrochen wird, dass wir in individuelle Strukturen hineingehen, in das personalisierte Lernen. Und dafür hat Goldbeck ein wunderbares Bausystem, wie ich schon sagte, was die Wirtschaftlichkeit im Fokus hat, aber was auch wirklich komplett offene Lernstrukturen ermöglicht.
Ein weiteres Thema ist ja BNE und Nachhaltigkeit. Wenn ich mich jetzt dafür interessiere, welche Antworten habt ihr da?
Thema Nachhaltigkeit, ganz wichtiges Thema. Beständigkeit der Schule, Langlebigkeit der Schule. Natürlich das ganze Thema vor allem, wie kann eine Immobilie auch im Sommer passiv gekühlt werden? Das ist ein ganz wichtiges Thema. Eine Schule heutzutage zu beheizen oder ein Gebäude warm zu bekommen, das ist kein Problem. Aber ein Gebäude im Sommer eben unter starken Temperaturen kühl zu halten und so auch wirklich den Unterricht zu gewährleisten, ist wirklich die Herausforderung. Und dafür haben wir tolle Nachhaltigkeitskonzepte, wo wir mit passiver Kühlung arbeiten, die insbesondere im Sommer, wenn die Sonne scheint, mit Photovoltaiktechnik wunderbar funktioniert und auch die Kostensicherheit wieder hinbietet. Weil wenn die Sonne scheint, habe ich Überschuss an PV-Strom und dann kann ich mit der passiven Kühlung wunderbar arbeiten.
Wo habt ihr jetzt gerade Projekte? Wo seid ihr gerade überall unterwegs?
Also Goldbeck ist deutschlandweit aktiv und wir selber von der Niederlassung, von der wir sind hier, wir kümmern uns in Nürnberg um Projekte. In Leipzig haben wir gerade ein Projekt fertiggestellt. Wir sind am Dresden am Start, wir sind in Stuttgart am Start und alle unsere Kollegen sind auch weiterhin in Köln am Start. Wir sind in Düsseldorf am Start, wir sind in Hamburg am Start. Ja, wir können wirklich sagen, wir können einmal rundum gehen bis nach Berlin. Rostock, wir sind überall am Start mit Schulbau und das wird auch weiterhin expandieren.
Wenn man jetzt mal Interesse hat, einfach auf euch zukommen, fragen, können wir mal reingucken, was ihr da gerade baut.
Super, sehr, sehr gerne. gerne jederzeit. www.goldbeck.de, dort auf den Reiter Schulbau klicken, dazu sind die Kontaktdaten genannt und jederzeit, wir können Referenzprojekten in ganz Deutschland vorweisen und würden uns sehr freuen.
Sebastian, ich möchte noch mal eine andere Frage stellen. Hat jetzt gar nicht so direkt mit Goldbeck zu tun. Du bist Ingenieur. Wir haben ein großes Problem mit MINT. Uns fehlt der Ingenieurnachwuchs. Ich habe einen Freund, der hat eine Bauplanungsfirma. Er klagt, er findet keine Leute. Was muss in Deutschland passieren, dass wir im MINT-Bereich, im Ingenieurswesen wieder vorankommen?
Das ist genau die richtige Frage. Wir sind in Deutschland ein Veredelungsland. Wir haben selber keine Rohstoffe und wir brauchen die Ingenieurskraft. Das ist auch genau das, was ich immer wieder predige. Wir müssen die Leute begeistern. Ich selber bin Ingenieur durch und durch. Ich habe meine Berufung zum Beruf gemacht und das müssen wir einfach wirklich an den Schulen fördern. Das Interesse und die Begeisterung für Ingenieursberufe müssen wir wecken, dass die Leute es wieder als Berufung sehen und nicht sagen, wo kann ich am meisten Geld verdienen, wo habe ich vielleicht das größte Ansehen, sondern wo bin ich wirklich darin gut, wo macht es mir Spaß und wie kann ich meine Berufung wieder zu meinem Lebensinhalt machen?
Mit dir haben wir da einen brennenden Vertreter für diese Zunft. Vielen Dank für das Interview. Euch viel Erfolg hier noch auf dem Deutschen Schulleitungskongress.
Mengel, ganz lieben Dank. Wir fühlen uns geehrt, dass wir uns interviewt haben. Vielen Dank.
Ich bin jetzt im Ausstellungsgelände unterwegs und bin bei Kassel gelandet. Was einige noch nicht wissen, ich habe es öfter schon gesagt, vor 30 Jahren habe ich mal 2 Semester erfolglos auch Mathematik studiert. Die Geräte von Casio interessieren mich trotzdem. Ich bin ganz fasziniert. Hier ist eine ganze Menge für den MINT-Bereich zu entdecken. Und ich bin bei einem Gerät hängen geblieben. Was kann dieses Gerät?
Dieses Gerät kann einiges. Das ist ein vollwertiges Computer-Algebra-System, welches alle mathematischen Funktionen beinhaltet und auch für den MINT-Unterricht zusätzlichen Geräten zur Verfügung gestellt werden kann.
MINT ist ja ein ganz wichtiges Thema, wird oft vernachlässigt. Ist trotzdem in aller Munde. Warum müssen wir MINT in Deutschland fördern?
Ja, selbstverständlich ist Deutschland ein Ingenieursland. Deshalb müssen wir ja den MINT-Unterricht fördern, das ist ja klar. Unsere Rechner können hier tatsächlich Messungen durchführen, beispielsweise in der Physik, in der Chemie, in der Biologie. Wir haben da tatsächlich auch Bücher von Lehrern, die das erfolgreich durchgeführt haben und das ständig in ihrem Unterricht machen.
So, jetzt sind vielleicht einige interessiert und würden sich hier gerne mal so ein Gerät holen zum Entfernung messen, um ja Funktionen darzustellen, alles Mögliche. Wie kommt man denn daran?
Das ist ganz einfach. Sie melden sich einfach bei uns und wir kümmern uns um all Ihre Anregungen, Wünsche und werden uns vollumfänglich auf Ihre Wünsche einlassen und bei Bedarf Ihnen auch etwas zusenden.
Da habt ihr nämlich hier auch ein Angebot. Man kann hier mal so einen Leihkoffer sich in die Schule kommen lassen und das einfach mal testen.
Genau, wir haben hier die Möglichkeit eines Leihkoffers für 4 bis 6 Wochen, den auszuleihen mit allen zusätzlichen Geräten, die mit dazugehören, um sich das im Kollegenkreis einmal anzuschauen und bei Ihnen in der Fachschaft quasi in der Entscheidungsfindung so ein bisschen zu unterstützen. Da können Sie sich bei uns einen Leihkoffer für eine gewisse Zeit ausleihen.
Das, denke ich, ist für viele interessant. Vielen Dank, Casio. Ich packe alles in die Shownotes und dann findet ihr alle Infos zu Casio und zu den Rechnern. Ich komme gerade aus dem Nachhaltigkeitspreis. Da gibt es eine Jury, zu der gehört Dr. Dietmar Kress. Er ist für das Thema Bildung bei Greenpeace verantwortlich. Mit welchen Eindrücken gehst du aus dieser Veranstaltung heute heraus?
Mit 2 Eindrücken. Das eine ist, dass wir die Schulen, denen wir Preise geben, eigentlich so in den Vordergrund rücken müssen, dass sie eben zur Grundlage von politischen Entscheidungen werden. Ich habe oft den Eindruck, dass wir so viel großartige Schulen haben, die aber nicht die politischen Entscheidungen beeinflussen. Und das würde ich mir sehr wünschen, dass wir den Schulpreis auch zu einem Mittel machen, um ja Druck zu machen und nicht nur in Anführungsstrichen das Engagement der einzelnen Schulen in den Vordergrund stellen, sondern dass eben auch den Rahmen schaffen, dass andere Schulen das ganz normalerweise auch dürfen. Und das Zweite ist, dass durch dieses Engagement, ob es nun von Signal Iduna war oder Herrn Hirschhausen oder eben auch von der VDE oder von Fleet, wir eine Basis hier bekommen, wo wir in Austausch kommen können, sowohl die Ausstellerinnen und Aussteller als auch die Schulleitung. Und sowas gibt's sonst nicht. Und das finde ich wirklich ganz großartig. Deswegen kommen wir auch jedes Jahr wieder gerne hierher.
Ja, man nimmt immer viele Eindrücke mit. Ich habe mir auch was angeschaut. Und es sind ja auch teilweise kleine Lösungen, die aber mit einer großen Wirkung. Thema nachhaltiges Schulessen, die Schülerinnen und Schüler aktiv, partizipativ mit einbinden? Sind das auch Themen, die ihr mit Schools for Earth bei Greenpeace vorantreibt?
Auf jeden Fall. Also wir nehmen in einem Whole Institutional Approach, so nennt sich also die ganze Institution Schule in den Blick, haben dort einen Schulrechner erarbeitet, an den Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrerinnen und Lehrern ihren CO2-Fußabdruck messen. Das ist immer die Grundlage, um eine Zielprojektion zu machen, wo will ich mit meiner Schule hin und in welcher Zeit. Und dafür gibt es inzwischen auch ein Label. Man kann sich das zertifizieren lassen und jedes Jahr überprüfen lassen, wie viele Schritte man schon geht. Kleines Beispiel, verzichtet man bei der Klassenreise aufs Flugzeug, hat man meistens schon etwa in der Mobilität ein Viertel seiner CO2-Einsparungen hinter sich. Also kleine Entscheidungen, die die Schule selbst treffen kann, von der Schulreise bis zur Mensa, sind leicht umsetzbar. Viel schwerer ist, den Schulträger oder die Schulaufsicht zu überzeugen, die Heizung auszuwechseln.
Das glaube ich, das stimmt. Ist natürlich auch ein hoher Aufwand, aber viele kleine Schritte bringen Veränderung oder viele sanfte Schritte lassen unsere Erde unbeschadeter. Also Schools for Earth ist eher ein Siegel, ist eine Selbstverpflichtung, eine Selbstmotivation, als weniger, dass ihr direkt in die Schule kommt und mit den Schülern Projekte macht?
So ist das. Also das ist ein Siegel mit einer wirklich stufigen Anleitung für Lehrerinnen und Lehrer, wie sie in ihren Schulen das umsetzen können. Wir bilden direkt an den Landesinstituten für Lehrerinnenbildung aus und gehen nicht direkt in Schulen rein, sodass eben unsere Multiplikatoren in den Landesinstituten mit den Lehrern sind. Wir sind bei Greenpeace ja auch nur eine kleine Gruppe von 7 Leuten, die Bildungsabteilung macht in ganz Deutschland. Und haben aber damit schon ein System anstoßen können, in dem es wichtig ist, dass Schülerinnen und Schüler mitmachen können. Und das haben wir eben in pädagogischen Mitteln, mit Unterrichtsmaterialien und auch leicht zugänglichen Techniken, die auch digitalisiert sind für die Schülerinnen und Schüler, so gemacht, dass Berufsschulen mitmachen können, aber auch Grundschulen und die vielen, vielen in der allgemeinen weiterführenden Schulen, SEC 1 und SEC 2. Und diese Bandbreite, diese Palette haben wir jetzt noch erweitert durch inklusive Materialien, also in leichter Sprache, Deutsch als Zweitsprache und auch ein Glossar entwickelt, in den 5 wichtigsten Sprachen, die für Integration im Moment von Zuwanderung sorgen, nämlich Englisch, Ukrainisch, Farsi, Arabisch. Wir müssen als NGO nicht nur immer die Moralkiste anschmeißen, sondern wir müssen eben auch direkte Einstiegshilfen mitgeben für Lehrerinnen und Lehrer, die aktiv werden wollen und die oft aber auch keine Mehrheit haben im Klassenzimmer, eine leichte Einstiegschance zu geben, zu sagen, so, wir wollen jetzt hier bei der Bildung für Nachhaltigkeit mitmachen.
Ich packe das alles in die Shownotes, da findet ihr alles, könnt ihr Kontakt aufnehmen. Ich bin Lehrer in Rostock. Seid ihr auch schon mit dem Landesinstitut in Mecklenburg-Vorpommern verknüpft?
Mit dem sind wir insofern verknüpft, dass wir gerade, ich selbst mache da mit, am Masterplan für Bildung für nachhaltige Entwicklung des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern mit beraten. Ich bin dort in der Abteilung für berufliche Bildung mit dabei, den Landesplan mitzuschreiben.
Das hört sich gut an. Ich bin sehr interessiert, hier mit meiner Schule, mit unserer Schule daran teilzunehmen. Ich bleib da dran, bleib am Thema dran, weil es ja ein Thema für uns alles. Vielen herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast.
Ja, vielen Dank dir, danke.
Jetzt haben wir gerade mit der Jury gesprochen, aber wir müssen uns ja auch mit den SiegerInnen unterhalten. Und da steht neben mir eine, und zwar die Gina Tritschler. Und ich glaube, es ist hoffentlich okay, wenn ich du sage. Gina, ihr habt gerade gewonnen. Kannst du uns mal ein bisschen mitnehmen, von welcher Schule du kommst und was ihr genau gemacht habt?
Genau, ich komme von Brillat-Savarin-Schule, das Oberstufenzentrum Gastgewerbe in Berlin-Pankow. Wir haben eine Schule mit meiner Meinung nach einem riesengroßen Nachhaltigkeitsgedanken im Gesamtkonzept. Vor allem, wo die Schüler bzw. jungen Erwachsenen mitgenommen werden, selbst Sachen anbringen kann, neue Ideen finden bezüglich Nachhaltigkeit im Schulalltag, was Müll angeht oder Innovationen, einfach viel umsetzen und viel miterleben können, auch in der Schulkantine. Da wird ja für uns von den lernenden Koch-Azubis gekocht, eben auch von regionalen Produkten und auch unter anderem Gewürzen zum Beispiel aus dem Schulgarten.
Jetzt schneide ich raus, ich frage Moreno nochmal an. Ich habe ja gestaunt, als du gesagt hast und Eckart von Hirschhausen musste ja auch nachfragen, kannst du unsere Hörerinnen und Hörer mal mitnehmen, wie viele Schüler gehen auf euer Schulzentrum?
Wir haben 4 Abteilungen, die verschiedene Berufsbildungen erfahren. Ich gehöre zum Hotelfach, zur Abteilung 1. Das heißt, auf der Schule bekommt man nicht immer so viel mit, dass gerade 4000 Schüler auf einmal auf der Schule sind, weil wir haben Blockunterricht, so dass es ungefähr jetzt bis auf die Schulferien immer eine Woche pro Monat ist quasi ein Turnus da. Das heißt, es ist schon alles sehr gut organisiert, gut aufgeräumt und man hat trotzdem das Gemeinschaftsgefühl.
Ja, das ist natürlich eine gigantische Zahl, aber jetzt verstehe ich das auch. Ihr seid nicht alle gleichzeitig da, sondern immer in Abschnitten, weil ihr ja den Ausbildungsbetrieben seid. Wie nehmt ihr denn diesen Nachhaltigkeitsgedanken ganz konkret mit in eure Ausbildungsstätten? Du arbeitest in einem Hotel. Wir wissen alle, kleine Pröbchen, Handtücher jeden Tag wechseln, jeden Tag durchsaugen, wischen und so weiter. Da wird sehr viel Energie, da werden sehr viele Ressourcen verbraucht. Was passiert da jetzt ganz konkret?
Also das ist ja schon meiner Meinung nach in der Gastronomie längst überholt. Also es gibt genug Dinge, wo viele Hotels zum Beispiel anbieten, wenn sie länger als eine Nacht bleiben, können sie zum Beispiel auf die Zimmerreinigung komplett verzichten, was Mülltüten spart, Handtücher spart, die ganzen Wäschesachen. Und dann kriegen die Gäste auch noch ein kleines Goodie dafür. Und wir haben eben den Aufwand nicht und eben diese Müllproduktion nicht. Und auch im Frühstück, wenn es Buffets sind, gibt es jetzt kleine Schalen, die halt eben auf nach Bedarf immer wieder aufgefüllt werden. Also ich denke, das ist A, einmal durch die Schule, das, was uns beigebracht wird, was die Schüler in den Betrieb bringen und andersrum das, was dann über die Generationen der Azubis weitergegeben wird. Ich denke schon, dass wir da speziell in diesem, die Gastronomie ist nicht nachhaltig, in einer Bewegung sind, die das auf jeden Fall dem widerspricht.
Kleine Veränderungen mit großer Wirkung. Man muss nicht auf Service verzichten, aber kann trotzdem nachhaltig leben und verreisen. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei deiner Ausbildung. Wie lange musst du noch?
Ich bin jetzt noch ungefähr über ein halbes Jahr dabei.
Und dann sage ich jetzt schon mal vorgreifend, ganz viel Spaß in deinem Beruf. Du hast immer mit Menschen zu tun und gib einfach das weiter, diese Energie und diesen Nachhaltigkeitsgedanken an eure Gästinnen und eure Gäste. Vielen herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast.
Vielen Dank.
Dinnerabend, aber ich habe das Mikrofon nochmal extra für euch rausgeholt. Umso schöner umso später der Abend, umso interessanter die Gäste. Neben mir sitzen Silvia und Raphael. Podcaster erkennen sich irgendwie. Ihr seid ja nicht nur Podcaster. Kannst du mir mal ganz genau erklären, was ihr macht?
Wir gehen an Schulen und machen Teams und Kollegien krisenfest. Wir schulen zum Thema Konfliktmanagement, Persönlichkeitsentwicklung, Schulentwicklung. Und Raphael kann noch viel, viel mehr dazu sagen, weil eigentlich ist es seine Idee und ich darf mittlerweile in diesem großartigen Team dabei sein.
Raphael, ich vermute mal, du bist auch der Gründer von krisenfest. Ist das so richtig?
Ja, das ist schon ganz korrekt so, ja.
Erzähl mal, wie kamst du der Idee und was hast du entdeckt, dass du gesagt hast, krisenfest ist eine Geschichte, die brauchen wir unbedingt in unserem Bildungssystem?
Also im Grunde war es so, dass Silvia und ich schon viele, viele Jahre in ganz, ganz herausfordernden pädagogischen Kontexten gearbeitet haben, nämlich in Kinder- und Jugendpsychiatrie, immer da, wo Menschen ans Limit kommen. Da sind super tolle Strategien entstanden, wie man mit herausfordernden Situationen gut umgehen kann, wie man mit Menschen am Limit gut umgehen kann. Und da haben uns irgendwann mal die Frage gestellt, sag mal, wissen das eigentlich alle? Wissen alle, wie man mit herausfordernden Kindern, Jugendlichen und auch vielleicht Eltern umgehen kann oder sollte? Haben gemerkt, nee, wissen gar nicht alle. Also ich habe es in meiner Erzieherausbildung gelernt. Silvia, du hast du irgendwas gelernt?
Nein, in meiner Ausbildung nicht das, was ich heute brauche.
So, genau. Und weil das genau unsere Erfahrung war, haben wir von Anfang an gesagt, genau das möchten wir Menschen beibringen. Wie man mit Unterrichtsstörungen umgeht, wie man mit Kindern in herausfordernden Krisensituationen umgeht, mit Eltern, die nicht können, die nicht wollen. Ja, das ist genau unser Ding.
Ich hatte dieses Jahr bei mir in der Schule einen Polizeieinsatz. Fällt sowas auch in euren Bereich, dass ihr solche Sachen mit den Schulleitungen, mit Kolleginnen aufarbeitet oder Kolleginnen darauf vorbereitet auf solche Situationen?
Ja, genau das machen wir. Also wir machen im Grunde ganz obergeordnet Krisen- und Konfliktmanagement für Schulen. Also was mache ich denn tatsächlich, wenn ich mal die Polizei brauche? Was mache ich aber auch, wenn ich zum Beispiel suizidale Kinder oder Jugendliche habe, die sich vielleicht erstmal ganz komisch anmutend äußern, wie kann ich das einordnen, was sind aber auch die konkreten Maßnahmen, was ich tun kann, was sind aber auch Dinge, die ich nicht tun sollte. Genau in solchen Momenten, ja, hast vollkommen recht, genau das machen wir.
Wie kann ich mir so ein Projekt da vorstellen?
Naja, wir bieten mehrere verschiedene Angebote an im Grunde. Also es gibt Raphael und meine Wenigkeit, die losgehen und Seminare in Schulen anbieten, Tagesseminare, Kompaktseminare. Und was wir eigens kreiert haben, ist die Ausbildung zur Krisen- und Konfliktpädagogik, Pädagogin, wo wir nochmal so Grundlagenwissen zu verschiedensten Themen, Biografiearbeit, Kommunikation, Krisenmanagement, Konfliktmanagement anbieten und versuchen, die Menschen da draußen, die wollen, wirklich fit zu machen.
Ist absolut wichtig und gerade nach Corona, wir wissen alle, die Folgen sind die Pandemie der psychischen Erkrankung. Da haben wir eine ganz dicke Aufgabe, haben wir ein dickes Brett zu bohren. Und wenn ihr dabei unterstützen könnt, dann können wir als Schulen nur dankbar sein.
Ja, wir geben auf jeden Fall unser Bestes.
Ich habe eine Frage habe ich noch. Du hast mir gerade erzählt, Podcast ist dein Thema, ist auch mein Thema natürlich, sonst würden wir hier nicht aufnehmen. Du könntest jetzt nochmal ganz kurz deinen Podcast anpitchen, dann verlinke ich den auch in den Shownotes.
Ehrlich, darf ich?
Natürlich.
Okay, also mein Podcast heißt Ich eskaliere gleich und genau darum geht es auch. Nein, nicht zu eskalieren, sondern... Nein, es geht nicht darum, zu eskalieren, sondern nicht zu eskalieren. Das heißt, der Podcast steckt mittlerweile mit fast 60 Folgen voller Tipps und Tricks für herausfordernde Situationen mit Kindern, Jugendlichen und Eltern.
Hört sich danach an, dass wir euch nochmal zu einer Langfolge einladen. Ich würde mich freuen, weil das ist ein Mehrwert. Da haben sicherlich viele Schulen, viele Lehrerinnen, viele Lehrer, Eltern, Jugendliche Interesse dran. Schön, dass wir uns kennengelernt haben.
Gerd, vielen lieben Dank.
Vielen lieben Dank für die Einladung.
So, Zukunftsforum, neue Eindrücke, weitere Eindrücke. Neben mir steht Jelka Selz von der Sprint, die Gastgeberin, die das hier alles initiiert hat. Und einer der Speaker, Helmut Klemm, Mittelschule Erlangen, Eichendorff-Schule, eine Preisträgerschule des Deutschen Schulpreises. Jelka, Sprint, was macht ihr ganz konkret? Schule wäre jetzt nicht so der erste Gedanke. Ihr seid ja eher so in vielen Bereichen unterwegs.
Ja, wir sind für die großen Probleme verantwortlich. Unser Existenzgrund ist durch Sprunginnovation, bahnbrechende Innovation, die Zukunftssicherheit Europas und Deutschlands, also Deutschlands und Europas zu sichern. Und bei uns ist das Credo, Bildung ist die Mutter aller Sprunginnovationen. Insofern gucken wir uns deswegen dieses Thema an.
Wie war dein Eindruck heute von der Veranstaltung?
Es bestätigt das, was wir glauben, was es braucht, um das ganze System grundlegend zu verändern, weil das ist das, wir sprachen gerade davon, Transformation, das ist ein grundlegender Paradigmenwandel, dass wir den Kern dafür ja schon da haben, weil jeder Wandel, jede Transformation, jede Veränderung funktioniert nur mit denen, die schon tun, die machen und die finden wir überall, die haben wir jetzt hier einen wichtigen Teil zusammengebracht und da eben zu schauen, wie kann man dieses Potenzial mehr heben und das sehen wir als unsere Aufgabe und ich habe den Eindruck, da, das ist eben auch vorhanden und das wurde mir nur wieder bestätigt.
Helmut, du hast sozusagen diesen Wandel bei dir an der Schule schon angestoßen. Was war bei euch der Auslöser, was war der Grund für diese Veränderung?
Also Auslöser war zunächst mal das bayerische Schulsystem, das einfach ungerecht ist und wir spüren das tagtäglich oder spüren das tagtäglich an unserer Schule. Kinder werden aussortiert nach der vierten Klasse, es gibt Schularten, wir haben ein segregatives Schulsystem. Und das wird einfach dem 21. Jahrhundert nicht mehr gerecht. Wir haben diverse, super diverse Schülerschaften und da müssen wir einfach drauf reagieren. Aber da müssen wir auch Hausaufgaben machen. Also das heißt, wir haben erkannt, dass wir unseren Unterricht verändern müssen. Unterrichtsentwicklung, die zentrale Aufgabe unserer Schule. Es reicht nicht nur nach Veränderungen in Strukturen zu schreien, sondern wir müssen unseren Unterricht anpassen. Das waren so die wichtigsten Entscheidungen.
Jetzt habt ihr den Deutschen Schulpreis gewonnen. Was hat die Jury da besonders positiv bewertet? Was ist die Innovation bei euch in der Schule?
Also sind, glaube ich, zwei Aspekte. Das eine ist, von den 6 Qualitätsbereichen ist die Unterrichtsqualität ja stark im Fokus. Und da, glaube ich, hat die Jury überzeugt, dass wir eben Antworten gefunden haben, dass Lernen individuell ist und dass die Schülergruppen heterogen sind durch vor allem die Lernbüroarbeit in 3 Fächern in den Jahrgangsstufen 7 bis 10. Und der zweite Aspekt ist, sie haben uns als Game Changer bezeichnet. Also es kommen Kinder zu uns, die man vielleicht als wenig privilegiert bezeichnen dürfte, mit geringem Selbstwertgefühl. Und dann gehen die von uns und sind in vielen Bereichen einfach gewachsen. Und das hat offensichtlich etwas zu tun mit der Art und Weise, wie wir Schule machen. Das hat uns gefreut.
Ich verrate nicht so viel. Ich glaube, ich muss Jelka, ich muss Helmut nochmal richtig in den Podcast einladen. Da müssen wir eine große Folge machen. Wenn Veränderung angeschubst werden soll, brauchen wir eure Erfahrung, brauchen wir eure Innovationskraft, um die Dinge voranzutreiben. Vielen herzlichen Dank. Neben mir stehen zwei Kolleginnen und Kollegen aus Sachsen. Die haben gerade auch ein Roundtable gemacht, denn wir waren zusammen Gäste, oder naja, eigentlich nicht, wir waren Gastgeber oder haben einen Tisch gestaltet beim Zukunftsforum Bildung, der Sprint. Wie waren eure Erfahrungen? Ich fange mal mit Christine an.
Unsere Erfahrungen waren, dass hier sehr viele kompetente Menschen waren mit ganz tollen Ideen und wir ganz viel mitnehmen konnten, aber auch etwas von unseren Erfahrungen geben konnten.
Ja, was ist euer Spezialgebiet, Thomas?
Unsere Schule zu entwickeln. Ja, wir haben eine Schule, die sehr traditionell geführt worden ist, über 25 Jahre. Und jetzt sind wir gerade dabei, unsere Schule fit zu machen für die Zukunft. Digitalisierung des Schulgebäudes haben wir abgeschlossen. Jetzt geht es darum, Inhalte zu füllen und vor allen Dingen Schule als sicheren Ort für alle handelnden Akteure und Mitarbeiter zu gestalten.
Wohlbefinden spielt bei euch eine große Rolle. Ihr arbeitet mit Weitblick zusammen. Was sind da eure Schwerpunkte?
Unsere Schwerpunkte sind, dass es Stellenorte gab, an denen sich Schüler absolut unwohl fühlen. Was war uns vorher nicht bewusst? Toiletten zum Beispiel, dass dort Gewalt passiert ist, die uns nicht klar war. Und durch Weitblick sind wir eigentlich auf solche Risikofaktoren in unserer Schule aufmerksam gemacht worden und haben dann gemeinsam Schutzfaktoren und ein Gewaltschutzkonzept erarbeitet. Und wollen das jetzt umsetzen.
Also ganz praktische Erfahrungen, die ihr heute auch geteilt habt. Was habt ihr euch jetzt noch vorgenommen für einen Schulleitungskongress? Wo geht es jetzt noch hin?
Der Herr Mansour kommt heute, ja, demokratische Strukturen an Schulen. Ja, das ist ja auch ein Thema. Ja, das Nachhallen der DDR, 35 Jahre nach der Wiedervereinigung, ist immer noch deutlich spürbar. Ja, wir kommen aus Sachsen, politisch gerade sehr anstrengendes Land. Und das heißt natürlich eben, wie kann man Schule als wirklich demokratischen Ort, wie es im Schulgesetz, in der Verfassung steht, ja, gestalten. Und da denke ich, da haben wir noch Nachholbedarf, sind auf einem guten Weg, aber eben unsere Schüler sollen wirklich mitbestimmen, ja, wie die Schule aussieht.
Da habt ihr euch was vorgenommen. Viel Freude und vor allem viel Inspiration. Viele gute Ideen, die ihr mitnehmt. Vielen Dank. Also, der Schulleitungskongress hat immer wieder Überraschungen und ich habe jetzt ein Startup entdeckt, eine Bildungsinitiative, die ich noch nicht gekannt habe. ChangeWriters. Deine Geschichte, deine Zukunft. Was verbirgt sich dahinter?
Hallo, mein Name ist Tanja Backherr. Wir etablieren eine wertschätzende Beziehungskultur an Schulen und bieten dafür Methodentrainings an für Lehrkräfte.
Warten die auf euch?
Absolut.
Naja, ist ja ganz oft, wir sind ja ganz oft so in diesem negativen Mindset. Ich war gerade bei Olaf Axel Buro, den hatten wir ja auch schon im Podcast, und der spricht ja darüber, Veränderungen schaffst du nur, indem du eine Haltung veränderst, also auch positiv an die ganze Schulkultur rangehst. Helga Bräuninger, die ist ähnlich unterwegs mit ihrer Stiftung. Ihr seid auf ähnlichen Faden unterwegs, bloß dass ihr das jetzt ganz in die Praxis bringt. Habe ich das so richtig verstanden in der Kürze?
Absolut richtig verstanden. Wir kommen aus der Praxis und haben für die Praxis ein Methodentraining entwickelt, wo es genau darum geht, dass Lehrkräfte an ihrer eigenen pädagogischen Grundhaltung arbeiten und diese aber auch im Kollegium weitergeben können, um methodisch mit Schülern, Eltern und Kollegen zu arbeiten.
Du hast jetzt mir schon erklärt, was ihr macht, aber wie kann ich mir das ganz konkret vorstellen, Tanja? Kannst du mal ein Beispiel geben, dass wir so eine Vorstellung haben?
Nee, es geht um niederschwellige Methoden, um sofort in die Beziehung zu Menschen zu kommen. Also zum Beispiel, es gibt eine Linie jeder bekommt eine Frage gestellt und wenn man die mit Ja oder Nein beantworten möchte, tritt man an die Linie und tritt wieder zurück. Das heißt, es geht darum, erstmal Gemeinsamkeiten zu erkennen und wirklich zu spüren, so mit welcher Gemeinschaft bin ich denn hier, welche Themen verbinden uns und darauf aufbauen Beziehungen.
Ja, das ist ja oft so, dass man solche niederschwelligen Prozesse noch nie geklärt hat in so einem Kollegium.
Ja, und das passiert genau in unserem Methodentraining. Die lernen quasi wirklich Methoden kennen, die sie sofort in der Praxis einsetzen können. Die gehen mit einem Aktionsplan aus der Ausbildung raus und wissen sofort, was zu tun ist.
Na, das ist eine Art Classroom-Management, was man dann hinterher mitnehmen kann.
Genau.
Ich stelle mir sowas vor wie Klassenleiterstunden.
Absolut. In Lehrerkonferenzen, Elterngesprächen, Disziplinarverfahren. Ja, genau. Also eigentlich in allen Schulsettings ist der Aufbau von wertschätzenden Beziehungen möglich und diese Methoden vermitteln das Know-how.
Ja, vielleicht braucht man Disziplinarverfahren gar nicht. Keine Ordnungs- und Erziehungsmaßnahmen, wenn man die Change-Writer-Methoden umsetzt.
Genau, das ist unser Plan, dass sich dass Lehrkräfte sich entlastet fühlen und diese Disziplinarverfahren natürlich auch dadurch gesenkt werden können.
Ja, ich komme mal hier an eure, ihr habt ja eine Karte stehen, wo ihr überall schon unterwegs seid. Ist das richtig?
Absolut richtig. Wir haben mittlerweile 100 Partnerschulen, das sind die gelben Punkte. An den roten Fähnchen sind quasi die Seminare fürs nächste Jahr geplant. Das sind 7 an der Zahl bundesweit.
Ich sehe ja mit Erschrecken, Mecklenburg-Vorpommern ist ja noch gar nichts.
Ja, da müssen wir dringend hin. Hast du eine Schule für uns?
Ja, ich bin Schulleiter in Rostock.
Was ein Zufall.
Wir machen vom 17. bis 19. März Demokratietage für unsere Schülerinnen und Schüler. Aber wäre das ein Angebot auch in Richtung Demokratie, Schulkultur, Partizipation?
Das passt perfekt.
Also für mich hört sich das so an, als würde ich euch ganz gerne einladen.
Da würden wir uns sehr drüber freuen. Danke dir.
So, jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt. Ich habe mich mal hier an eine digitale Vorreiterin rangetraut. Ich hoffe, sie spricht mit mir. Wie heißt du?
Ja, hallo, mein Name ist Diana und natürlich spreche ich mit ihr regelmäßig in unserem Podcast.
Genau. Heute nehme ich allerdings für Hey Digis auf, so geht Lernen heute und freue mich natürlich immer, wenn wir uns mal sehen. So häufig ist das gar nicht, wir sehen uns eigentlich immer nur digital. 2 Jahre ChatGPT, 2 Jahre KI, gibt es immer noch Kollegen, die fragen, was haben Sie eigentlich mit Prompt gemeint, was ist das?
Der Vortrag heute früh war gut, war relativ früh um 8.30 Uhr, aber es war trotzdem voll, das hat mich gefreut. Und tatsächlich hatte ich eine Zielgruppe, wo die meisten Vorbits schon kannten. Und ich war erstaunt, dass ich frage ja immer so, ne, wie sieht es bei euch an der Schule aus? Und ich schätze mal, um die 30% haben schon komplett an ihren Schulen sowohl Fortbildung als auch KI-Tools im Einsatz. Das hatte ich jetzt selten so erlebt. Und es war eine sehr, sage ich mal so, KI-affine Zielgruppe. Und es hat sehr viel Spaß gemacht.
Wir haben natürlich Leute, die zu Fortbildung gehen. Die haben erstmal schon eine Grundtendenz. Die wollen hier nicht mehr Lehrbuch Probeexemplare einsammeln, die wollen ihre Schulen auf Zukunft stellen und umso schöner ist, wenn sie sich dafür interessieren.
Ich sehe natürlich, dass wir auf alle Fälle nach wie vor auf großes Interesse stoßen. Viele Lehrkräfte haben, die uns nutzen, viele uns auch kennen und die trennt sich dann eher, wenn ich über den Atlantik blicke und gucke, was da alles passiert. Aber darüber reden wir dann nochmal im Podcast.
Was ich aber mache, in die Shownotes hineinpacke und das reißen euch die Leute hier gerade wieder aus den Händen. Ich sehe die Plakate Adventskalender. Mein heißer Tipp, guckt da rein, jeden Tag einen kleinen Impuls, so 3 bis 5 Minuten, ne?
Ja, sowas rum, genau. Immer ganz kurz und knackig, es werden tolle Tools vorgestellt. Wir arbeiten mit Lehrkräften zusammen und lohnt sich, macht jedes Jahr viel Spaß.
Also ist nicht nur KI, sind auch die anderen Fortbildungen, die ihr anbietet?
Ja, genau, es gibt alle möglichen Themen. Natürlich spielt KI wie überall, wie auch hier eine große Rolle, aber ist nicht ausschließlich KI.
Jana, vielen Dank und bis bald, wenn wir uns wieder im Studio treffen.
Genau, bis dahin.
Neben mir steht jemand, der hat heute Heimspiel. Die Tage schon Heimspiel, ist ja nicht nur heute. Schulleitungskongress. Pavel Matsirov, Mr. Schulleiter KI.
Dankeschön. Aber ich glaube, so ein Titel, den muss man sich doch längerfristig verdienen. Aber richtig ist, ich beschäftige mich sehr gerne mit KI als Schulleiter und ich sehe da auch die Möglichkeiten, wie sich alle anderen damit beschäftigen können, damit unser Job wieder machbar wird. Weil ich glaube, dass die Herausforderungen in den letzten Jahren Überhand genommen haben und KI kann eine Lösung dafür sein. Ja.
Du hast selber Bots entwickelt, du hast Lösungen entwickelt für Schulleitungen. Für Schulleiterinnen und Schulleiter, wie sehen die ganz konkret aus? Kannst du es mal in einem Beispiel erklären?
Ja, ich habe klein angefangen. Das heißt, ich habe erstmal geguckt, was belastet mich zeitlich am stärksten. Und da war es eindeutig. Ich kriege so im Durchschnitt 80 Mails am Tag und habe den ersten Bot, den ich gebaut habe, war tatsächlich der Bot E-Mails beantworten. Dann habe ich gemerkt, okay, ich brauche einen spezielleren Bot und der Bot, ich meine, was landet bei uns? Vor allen Dingen noch Beschwerden. Und ich habe einen Konfliktmanagement-Bot digital für die E-Mail-Beantwortung entwickelt. Und das ist auch der Bot, den ich am häufigsten nutze. Aber es sind insgesamt 186 Arbeitsprozesse, die ich KI-unterstützt mache. Und für jeden habe ich einen Bot.
Mich würde mal interessieren, sind es weniger Mails geworden?
Tatsächlich sind es mehr Mails geworden. Warum? Weil der Rest der Welt jetzt auch anfängt, KI zu nutzen. Und ich habe letzte Woche erst eine Mail von einem Fünftklässler gekriegt, eine Beschwerde über eine Lehrkraft mit einer Rechtsbelehrung, ja, wo ich sehr stolz auf die Schule und auf den Schüler war. Aber ich habe natürlich jetzt die Arbeit. Wir sind als Leuchtturmschule für KI ausgezeichnet worden. Das heißt, wir bringen jetzt allen bei, wie KI geht, mit allen Konsequenzen. Das heißt, wer glaubt, dass er in Zukunft weniger Mails kriegt? Nein, also ich glaube, es ist tatsächlich, und ich benutze das böse Wort, alternativlos für die Kommunikation der Zukunft, brauchen die KI-Unterstützung.
Ja. Kongresshalle ist ja so ein bisschen wie der Todesstern, wenn man hier unterwegs ist. Und da fällt mir als Antwort ein auf deinen Fünfklässler, das System schlägt zurück, oder?
Ja, die Zukunft ist schon da, nur viele wollen es irgendwie nicht wahrhaben. Ich habe immer noch Gespräche, wo die Leute sagen, aber weißt du was, ich brauche keine KI, das läuft. Ja, vielleicht heute noch, morgen nicht mehr.
Ja, ich erinnere mich, wir haben uns ja vor kürzlich in Rostock getroffen, weil es dann so eine doch junge Lehrkraft neben uns stand und ich fragte, Prompten, ist das, was man dort eingibt bei ChatGPT?
Ja, also das Alter spielt tatsächlich gar keine Rolle. Nur weil jemand jung ist, heißt das nicht, dass er in der digitalen Welt kompetent ist. Das ist ja auch bei den Schülerinnen und Schülern nicht anders. Das sind alles Konsumenten. Und wir müssen es schaffen, und das ist der Auftrag, den nicht nur Schulleitung, sondern Schule an sich hat, aus Konsumenten Produzenten zu machen. Und das ist die Kompetenz, die es für die Zukunft braucht. Wir müssen wieder weg davon, dass wir im Grunde genommen nur noch nehmen, nehmen, nehmen. Wir sind die Gestalter. Wir steuern die KI, nicht umgekehrt.
Jetzt,
das ist mein Stundenplan. Also es ist so, dass durch die KI-Unterstützung ich so viele Ressourcen jetzt habe, dass ich nicht nur Gespräche mache, Mitarbeitergespräche, ich bin viel präsenter außerhalb meines Büros. Ich unterrichte inzwischen 13 Stunden als Schulleiter jede Woche.
Dann muss ich rausschneiden. Ja, aber auch eine Antwort auf den Fachkräftemangel.
Natürlich, aber auch eine Antwort auf uns, weil wir, wenn wir wieder präsenter auch im Unterricht sind, kriegen wir ein ganz anderes Gefühl für unsere Schülerschaft, für die Probleme der Lehrkräfte. Ich bin angetreten, um zu lehren. Ja, ich bin dann Schulleiter geworden, aber das ist nur ein Teil meiner Persönlichkeit. Ich bin gerne im Unterricht gewesen. Ich bin kein Flüchtling, der den Unterricht verlassen hat, weil er wollte, sondern weil er musste, weil die Aufgaben nicht zu schaffen waren. Jetzt sind sie zu schaffen.
Vielen Dank.
Ich danke dir.
So, ihr hört es im Hintergrund. 3 aufregende Tage Deutscher Schulleitungskongress sind vorbei. Neben mir sitzt Florence Fischer. Wie ist das Fazit? Deutscher Schulleitungskongress 2024.
Aufbruchstimmung, viele tolle, inspirierende, engagierte Schulleiterinnen, Vorträge, Redner, Partner, Masterclasses. Also wir sind alle überwältigt von dem Echo, was wir bekommen haben. Wir arbeiten weiter dran, nehmen die Vorschläge auf und freuen uns jetzt schon auf einen grandiosen November 2025.
Die Botschaft, wir müssen alle an der Demokratie arbeiten.
Wir müssen alle an der Demokratie arbeiten, sie stärken, in die Schulen bringen, in die Ministerien bringen. Wir müssen alle für Demokratie stehen und alle dafür begeistern, dass wir wirklich hier sicher sind.
Nach dem Kongress ist vor dem Kongress, 2025 steht an. Gibt es schon einen kleinen Ausblick?
Der Ausblick ist noch geheim, aber in 4 Wochen werden alle mehr erfahren. Die Themenschwerpunkte bleiben bestehen, das sind wichtige Themen. Und vor allen Dingen die Aktuelle Stunde hat sich bewährt. Im letzten Jahr Michel Friedmann, in diesem Jahr Ahmad Mansour. Und insofern freut euch auf ein tolles Highlight in 25.
Vielen Dank und viel Erfolg, gute Planung. Und wir sind natürlich wieder alle dabei.
Danke dir.
Nachgedacht.
So, Freunde, so schnell ist eine Stunde Hey Digi, so geht lernen heute schon wieder vorbei. Wer jetzt sagt, Mensch, Deutscher Schulleitungskongress, das ist aber inspirierend. Der hat nur einen Bruchteil von dem erlebt, wie es dort wirklich ist. Dort trifft man so viel spannende Leute, so viel spannende Initiativen und kann so viel Dinge mitnehmen wieder für seinen Schulleitungsalltag, die einen wirklich voranbringen. Über den Deutschen Schulleitungskongress werdet ihr jetzt demnächst in unserem Podcast öfter mal was hören. Wieso, weshalb, warum? Das verraten wir hier noch nicht, aber demnächst. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert doch unseren Kanal. Gebt uns 5 Sterne auf Spotify, schreibt uns ein Feedback, teilt das auch gerne. Teilen ist eine Zukunftskompetenz. Damit helft ihr nicht nur uns, sondern auch den Initiativen, die wir hier vorgestellt haben. Und am Dienstag gibt es schon eine neue Folge. Für mich heißt es jetzt, euch nur einen schönen Sonntag zu wünschen. Macht das Beste draus. Und ab Montag bringen wir die Bildung in Deutschland voran. Bis dahin, bleibt uns treu. Am Dienstag heißt es wieder, hey Diggis. So geht Lernen heute.
Das war Hey Diggis, der Bildungspodcast mit Viola Patricia Herrmann und Gerd Mengel. Immer dienstags auf allen Podcast-Plattformen.